Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Die Macht des literarischen Wortes, sie spielt bei uns heute eine große Rolle. Am Ende der Sendung hören wir amerikanische Schriftsteller zur neuen US-Präsidentschaft. Davor ausführlich eine belarussische Übersetzerin und Autorin. Zuerst aber gehen wir auf die Bühne. Online-Premieren, die sind gegenwärtig in Oper und Theater die Regel. Der Probenbetrieb darf nämlich stattfinden. Theater ohne Publikum in Zeiten der Corona-Pandemie verändert, verwandelt auch die Präsentation und Wahrnehmung von Kunst. Da kommt ein klassischer Text der Moderne gerade recht. Am Nationaltheater Weimar, da wollte Regisseurin Juliane Kann bis nach dem Lockdown erst warten, aber dann sollte ihre Inszenierung von Franz Kafkas Die Verwandlung wohl doch früher gezeigt werden. Die Theater in Thüringen bleiben jedoch voraussichtlich bis Ende März geschlossen. Die Vorpremiere des Stücks und seiner Bearbeitung nach Motiven des Originals ist kurzerhand ins Internet verlegt worden. Der Transfer von Bühne zum filmischen Bild passe jedenfalls gut zum Stoff, meint Thilo Sauer.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich
zu einem Ungeziefer verwandelt.
Es ist einer der berühmtesten ersten Sätze der Literaturgeschichte. In ihm wird die gesamte surreale Situation der Erzählung Die Verwandlung eingefangen. Er bildet das Zentrum in der Inszenierung von Juliane Kann am Weimarer Nationaltheater und kommt in einer Stunde Spielzeit immer wieder vom Band. Denn die Regisseurin arbeitet sich nicht chronologisch an Kafkas Text ab, sondern will die Stimmung der Erzählung einfangen. Zu Beginn betreten drei beinahe gleich aussehende Personen nacheinander die Bühne. Die Kostüme von Josephine Thomas könnten ungewöhnliche Designer-Jogginganzüge mit zu vielen Taschen sein oder Arbeitskleidung des Gebäudedienstes. Dabei wirken die drei wie Sonderlinge mit ihren großen Brillen, den straff nach hinten gekämmten langen Haaren und dem Hufeisenschnauzbart.
Die Pforte des Sanatoriums Hoffmann ist jetzt besetzt.
Alle drei sind Pförtner. Mal in einer Psychiatrie, mal in einem Gefängnis, mal von einem Friedhof. Damit sind auch die großen Themen des Abends angedeutet. Neben dem Tod geht es um das Gefühl der Isolation und der ständigen Beobachtung. Bühnenbildnerin Marie Gimpel hat ein kleines Pförtnerhäuschen mit einem breiten Fenster auf die Bühne gestellt. Daneben steht eine simple Bank. Fast alles, das Häuschen und alle Requisiten, bestehen aus Pappe. Selbst der Fernseher ist ein Pappkasten, in dem eine Rolle voller Papierbilder hängt. So entsteht eine surreale und absurde Stimmung. Getragen wird die Inszenierung jedoch von den drei Ensemblemitgliedern Thomas Kramer, Max Landgrebe und Isabel Tetzner. Jede Bewegung ist genau gesetzt und beherrscht, fast schon choreografiert. Jede Geste wird groß gespielt, überzeichnet und bekommt dadurch eine besondere Bedeutung. Das Putzen des kleinen Pförtnerhauses, als sei es die Wohnung, das fast schon manische Benutzen des Seifenspenders, das Umstellen der Uhr, die danach immer noch Mitternacht anzeigt. Mit einer ausladenden Bewegung setzt Tetzner ihren Fuß nach rechts und zieht sich langsam bis an die Kante der Bank, um den Blick der Überwachungskamera auszuweichen. Dieses meist stumme Spiel wird hin und wieder durch Diskussionsrunden darüber unterbrochen, wie man Kafkas Text jetzt interpretieren könnte. Diese Debatten wirken leider manchmal bemüht und nach Literaturleistungskurs.
Eine Freud-Parodie, der macht sich lustig.
Nein, Entschuldigung, aber da ist doch die endgültige Tierwerdung beschrieben.
Ja, genau. Und das ist nicht Freud?
Und das ist keine Parodie, lautet die richtige Frage.
An diesen Stellen teilt sich in dem Video das Bild. Mit diesem Mittel versucht Kameramann Christoph Hertel die Gleichzeitigkeit, die die Bühne auszeichnet, in den Film zu übertragen. Das gelingt nur bedingt, weil der Blick immer noch gelenkt wird. Dennoch bekommt der Theaterfilm so eine eigene Dynamik dadurch, wie sich die Szenen ins Bild schieben. Insgesamt funktioniert die Inszenierung auch als Video, eben weil immer einzelne Gesten im Fokus stehen und so gut von der Kamera eingefangen werden können.
Pause ist doch der Zustand, der Gregors Situation am besten beschreibt. Da pausiert einer von seinem bisherigen Leben.
Das ist mir schon aufgefallen. Du siehst den überhaupt nicht als Opfer.
In ihrer Inszenierung geht es Juliane Kann nicht darum, die wohlbekannte Geschichte nachzuerzählen. Stattdessen will sie Motive in Situationen umwandeln. Wenn Regeln sich über Nacht verändern und dadurch eine Entfremdung entsteht, man darf keinen Kontakt mehr zu anderen haben und wird dabei immer beobachtet. Juliane Kann verzichtet dabei auf Worte, will nicht von diesem Unwohlsein berichten, sondern es zeigen. Die Verwandlung ist allerdings kein Corona-Stück, das uns für unsere schwierige Situation bemitleidet, sondern eine Groteske über das Leben, in der der Humor überwiegt. Denn in der ungelenken Art der drei Figuren liegt erstaunlich viel Witz. Gegen Ende kommt die Inszenierung dann aber doch zum Kafka-Text zurück, um alles zusammenzuführen.
Wenn es Gregor wäre, er hätte längst eingesehen,
dass ein Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht möglich ist und wäre freiwillig fortgegangen.
Psst. Die Verwandlung am Weimarer Nationaltheater ist humorvolles Schauspielertheater. Das wirkt vielleicht absurd, manchmal auch verrätselt, doch dürfte für die meisten im Publikum, nicht zuletzt wegen der aktuellen Krise, nachvollziehbar sein. Juliane Kann ist eine Inszenierung gelungen, die gleichzeitig aktuell und zeitlos ist.
Sagt Thilo Sauer über die Verwandlung für die Bühne bzw. Film in Weimar. Das Kurzfilmfestival Clermont-Ferrand in der französischen Auvergne ist vielleicht das wichtigste seiner Art für diese Filmkunstform. Wie viele Festivals ist Clermont-Ferrand wegen der Covid-Krise eine reine Online-Veranstaltung mit allen bekannten Effekten wie überlastete Server, Videokonferenzen und Filmemacher, die ihre Werke lieber auf der großen Leinwand gezeigt hätten. Aber es zeigt auch, dass die Kurzfilmbranche die Krise durchaus nutzen kann, um aus ihrem Nischendasein herauszukommen. Befindet Philipp Artelt.
Eine Flusslandschaft irgendwo in Korea. Sanfte Hügel, Schilf, eine Landstraße. Die Stimme aus dem Off erzählt von Zukunftsängsten, von der Flucht aufs Land, vom tagtäglichen Fischen, um die Seele zu beruhigen. In Disillusioned referenziert der junge Filmemacher Shim Kyu-ho koreanische Mythologie, doch die Verzweiflung, der Fluchtgedanke seien seine eigenen Emotionen gewesen. Als ich 2017 den ersten Entwurf des Manuskripts geschrieben habe, hatte ich eine sehr schwere Zeit. Es ist ein Zufall, aber meine Gefühle von damals sind die gleichen, die die Menschen dieser Tage haben. Es ist, als hätten die Filmemacher und Filmemacherinnen die Corona-Krise vorhergesehen. Also nicht direkt, denn Viren und Lockdowns spielen in der Auswahl auf dem Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand kaum eine Rolle. Aber dafür Einsamkeit, Zukunftsangst, Familie, mehr noch als sonst im Kurzfilm, hat man den Eindruck.
Ich erkenne diese Stadt nicht mehr. Das ist nur noch eine Kulisse. Und wir sind die Statisten.
Have a Nice Dog spielt im Syrienkrieg. In expressionistischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, gezeichnet mit Bleistift und Tusche, aber vor allem mit beeindruckender Tonkulisse hat der Filmemacher Jalal Magrut in Deutschland die Erinnerungen an seine Heimat verarbeitet. Mit dabei der Hund seines Protagonisten, der in seinem Verhalten ganz unmittelbar die Angst, die Aggression, die Ausweglosigkeit der Menschen spiegelt.
Das ist vergleichbar, auf jeden Fall isoliert sein zu müssen, ist auch etwas, das man unter unterschiedlichen Bedingungen erleben kann, aber das menschliche Gefühl diesbezüglich ändert sich nicht, denke ich. Es gibt viele Gefühle, die Leute unabhängig von der Geografie oder von der Politik teilen können.
Jalal Magruts Produktion war beinahe fertig, als die Corona-Krise begann. Sein Arbeitsplatz, der Zeichentisch zu Hause, war krisensicher. Aber dann wurden plötzlich Studios geschlossen und die aufwendige Tonmischung war monatelang nicht möglich. Auch der Kurzfilm leidet also unter der Krise, obwohl seine Macher und Macherinnen kreativer und spontaner reagieren können als die der großen Produktionen. Doch manche machen aus der Not eine Tugend. Das Kurzfilm-Streaming-Portal Vizzy aus Singapur hat jede Minute des Lockdowns genutzt. Gian, Mitbegründer der Plattform. Während der Lockdowns haben wir Projekte entwickelt, aber als die ersten Beschränkungen gelockert wurden, konnten wir anfangen, die Filme zu drehen. Natürlich mit kleineren Teams als sonst. 12 Kurzfilme habe man seither produziert, erzählt Gian. Die Streaming-Abrufe hätten sich während des Lockdowns glänzend entwickelt. Zeitweise habe man 30% mehr Zuschauer erreicht. In Europa dagegen ist die Stimmung gedämpfter. Und doch ist auch hier der Streaming-Markt zu einer Hoffnung in der Pandemie geworden. Das Geschäft mit dem Filmverleih ist durch die Schließung der Kinos stark zurückgegangen, sagt Nicolas Schmerkin. Sein Unternehmen Autour de Minuit in Paris produziert und vertreibt animierte Kurzfilme. Wir hatten Einbußen von 80%, aber dennoch haben wir die Verkäufe an Streaming-Anbieter stark steigern können. Das betraf Anbieter, mit denen wir schon gelegentlich zusammengearbeitet haben. Aber wir haben auch neue Kontakte geknüpft mit weiteren Anbietern, bei denen es jetzt einen Bedarf an Kurzfilmen gibt. Autour de Minuit hat vielleicht den überraschendsten Kurzfilm in Clermont-Ferrand produziert. Empty Places erzählt von einer Welt ohne Menschen. Nur die Maschinen sind noch da. Und so rollen die Rolltreppen leer in den Einkaufszentren. Ein Karussell dreht sich ohne Kinder. Ein Kopierer kopiert endlos vor sich hin, dazu Beethovens Mondscheinsonate. Das alles ist so bunt, so schön, ein melancholischer Trip durch unsere leere Lockdown-Welt. Doch das Erstaunlichste ist, auch dieser Film ist vor der Covid-Krise entstanden.
Sagt Philipp Artelt, er war beim Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand. Der belarussische Protest hat eine Farbe und ein Geschlecht. Er ist rot-weiß und weiblich. Die Bilder protestierender Menschen mit weiß-rot geschminkten Gesichtern und Fahnen der Nationalflagge aus der kurzen Zeit der Unabhängigkeit sind friedliches Symbol des Widerstands gegen das Regime von Machthaber Alexander Lukaschenko. Entsprechende Farbstreifen, sagen wir an einer Jogginghose, die können schon zu Festnahmen oder Bußgeldern führen. Die Farben sind aber überall zu sehen. Auch morgen wieder, wenn es Solidaritätskundgebungen in vielen belarussischen Städten und auch in anderen Ländern geben wird. Denn die Machtprobe zwischen Staat und Protestbewegung eskaliert. Kritische Stimmen sollen zum Schweigen gebracht werden. Wir haben die belarussische Übersetzerin deutscher Literatur, die Theatermanagerin und Autorin Irina Herasimowitsch gefragt, was ist so gefährlich an Künstlern, Schriftstellern, Buchhändlern, dass das Regime sie fürchtet?
Ich glaube, gefährlich ist, dass plötzlich etwas sichtbar geworden ist, was abweicht von der offiziellen Linie oder den offiziellen Farben. Und das bedeutet Vielfalt. Und Vielfalt stellt eine große Gefahr für diese sehr monochrome, sehr monolithe Ordnung da. Das ist das Problem. Und diese Ordnung, dieses System weiß nicht, wie man mit der Vielfalt umgeht. Und deswegen versucht es, die wegzuschaffen. Das sehen wir nicht nur bei den Farben, das sehen wir bei den unabhängigen Verlagen oder den Schriftstellern, die jetzt nicht zu dem offiziellen Schriftstellerverband gehören. Alles, was abweicht, muss weg.
Wir haben Sie eingeladen, nicht als Politikerin oder als Politikwissenschaftlerin, sondern als Übersetzerin, als Kulturmanagerin, als Frau, die im Theater, in der Literatur unterwegs ist. Sie kennen Verleger. Wir wissen auch von Verlegern, die verhaftet worden sind. Sie kennen einige, den Schriftsteller Arthur Klinau oder auch Schniu, den Verleger oder andere. Was ist so gefährlich an denen?
Genau diese Vielfalt, die ich vorher schon erwähnt habe, mit diesen Stimmen muss man irgendwie umgehen. Man muss sich auf ein Gespräch einlassen. Das kann das System leider nicht. Das ist dieses Verordnen der Sprechen. Es ist sehr geradlinig und Literatur, Kunst, die versuchen, wie bekannt, auch Gegensätze auszuhandeln. Also im besten Fall, im Idealfall oder zumindest die Literatur und die Kunst, für die ich mich interessiere. Das hat einfach keinen Platz in diesem System. Manchmal gab es Übergriffe, die gab es eigentlich immer wieder. In den Fällen, wo jemand zu laut geworden ist oder einfach als Vorwarnung, dass wir passen auf euch auf und so. Und jetzt, ich glaube, es geht darum zu zeigen, dass dieses System überall präsent ist und dass es eigentlich keine Nischen mehr gibt, in die man sich verkriechen kann und wo man sein Ding machen kann, ohne gestört zu werden. Also ich glaube, das ist so eine Machtdemonstration unter anderem.
Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch lebt in Berlin, ist ins Exil gegangen, weil man sie bedrängt hat. Haben Sie persönlich Angst oder schon mal an den Gedanken gedacht, ins Exil zu gehen?
Ja, ich habe Angst. Ich glaube, alle, die der alternativen Kulturszene angehören, haben in diesen Tagen Angst. Und unter uns machen wir so Witze, die eigentlich gar nicht lustig sind. Aber es heißt immer, na, was denkst du, was kann ich für dieses Buch kriegen? Und dann versuchen wir das zu überschlagen. Ist es jetzt Tageshaft? Ist es jetzt Strafe? Oder was droht uns für das eine oder andere, was natürlich eine Illusion ist? Das kann man nicht berechnen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich vergegenwärtigen muss, um die belarussische Situation besser zu verstehen. Das ist schon sehr willkürlich und man weiß nicht, who will be the next. Ja, ich habe auch daran gedacht, auszureisen. Den Gedanken habe ich immer noch im Kopf. Aber für mich ist es extrem wichtig, dass ich mich auch weiterhin in dem Bereich betätigen kann, in dem ich jetzt tätig bin. Das heißt, dass ich mich mit Kunst, Theater und Literatur beschäftigen kann. Die Möglichkeit habe ich im Moment nicht. Ich bin schon hellhörig und ich schaue auch auf die Möglichkeiten, und sollte sich irgendwas ergeben, werde ich höchstwahrscheinlich die in Anspruch nehmen.
Sie haben viel deutsche Literatur übersetzt, unter anderem auch gerade Georg Büchners Wolzeck, also ein klassisches Werk der deutschen Literaturgeschichte über die geschundene Kreatur. Schauspieler übrigens haben aus Protest das Janka Kupala Theater, das berühmteste, größte Staatstheater, verlassen. Das heißt, die Künste werden ja offenbar, wenn man sie fürchtet, ernst genommen. Was können Kunst und Literatur gegen Polizei und Knüppel ausrichten?
Ich fürchte nichts in dem Moment, wo das schon zum Einsatz kommt. Aber ich habe große Hoffnung, dass Kunst und Kultur etwas davor und danach uns geben können. Und zwar, dass wir uns selbst befragen, dass wir unsere Existenz befragen, dass wir unsere Existenz ernst nehmen, auch als Individuen. Weil ich glaube, sowas ist möglich, diese Vernachlässigung von der menschlichen Würde, und ist auch gleichzeitig die Vernachlässigung von der eigenen Würde. Und sowas ist nur möglich, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt, wenn man irgendein System oder irgendein Befehl ernster nimmt als sich selbst. Und ich glaube, da kann Kunst und Kultur schon sehr viel machen, unter anderem auch die Erfahrungen zu verarbeiten. Ich finde es deswegen sehr schade, dass sehr oft Kunst auf Ideologie hinausläuft. Ich glaube, das darf nicht passieren. Also ich stelle mir Kunst eher als ein Labor vor, wo alles möglich ist, wo Befragungen und Hinterfragen möglich ist. Also sowas würde ich mir wünschen, auch für Belarus. Weil ich merke, dass auch Protestkunst zum Teil sehr ideologisch ist, im Sinne, es gibt einen Gedanken, der vermittelt werden soll, und es ist nicht so sehr ein Raum für die Vielfalt eben.
Ich habe einige Texte von Ihnen gelesen. Immer wieder sehe ich das Motiv bei Ihnen, dass Sie sagen, wir müssen uns Räume verschaffen, die uns Bewegungsfreiheit geben. Man kann das wörtlich nehmen, man kann das aber auch metaphorisch nehmen. Ich glaube, beides ist Ihnen wichtig.
Ja, auf jeden Fall ist beides mir wichtig, und ich glaube, das eine existiert ohne das andere gar nicht. Und diese Räume, die mentalen Räume und die physischen Räume, sie sind schon sehr miteinander verknüpft. Die Bewegungsfreiheit ist mir wichtig. Das ist eigentlich etwas, was mein Überleben auch sichert in dieser Situation. Für mich ist unglaublich hilfreich, dass ich mich zwischen zwei Räumen, dem deutschsprachigen und dem belarussisch- bzw. russischsprachigen Raum, bewege. Und ich finde einfach für mich sehr viel Nahrung in diesem Dazwischen. Und das ist etwas, was ich mir auch für Belarus allgemein wünschen würde, weil das größte Problem des Landes ist, dass es über Jahrzehnte ein geschlossenes Land war, ein isoliertes Land, ein nicht existentes Land. Eben dieser weiße Fleck, von dem so oft die Rede war in den deutschsprachigen Medien, das muss sich ändern, weil ich glaube, die Situation, die wir heute haben, ist auch nicht zuletzt durch diese Isolation möglich geworden.
Sie haben sich in einem Online-Tagebuch, ich glaube am Ende des letzten Jahres, gesagt, dass Sie sich hinsetzen, auch wenn es ganz schlimm kommt manchmal, und beispielsweise als der 31-jährige Roman Bondarenko buchstäblich zu Tode geprügelt wurde, Lyrik übersetzt, deutsche Lyrik, und so etwas Schwieriges ausgerechnet auch noch wie Paul Celan. Kann das Mut machen?
Ja, das macht auf jeden Fall Mut, indem das eigene Leben und den eigenen Raum mit anderen Leben und Räumen verbindet. Und Celan macht Mut, weil er zeigt, dass auch in schwersten Situationen Worte etwas können. Ich glaube, das ist sowas Tiefmenschliches, und auf dieser sehr tiefen Ebene entstehen dann dieser Mut einfach zum Menschsein. Ich wiederhole jetzt Viktor Frankl, aber das ist ganz wichtig, glaube ich, diesen Mut nicht zu verlieren, egal auf welche Weise, ob man sich an die Ideologien abgibt oder an die Systeme, großen Systeme, was eigentlich das Gleiche ist. Da geht irgendwas verloren, wenn man sich mit irgendeinem großen System assoziiert.
Jedes Wort eine kleine Fadensonne, nicht wahr?
Ja, genau. Genau, also genau sowas macht Mut, weil allein dieses Wort Fadensonne, also diese Neubildung, diese Wortschöpfung hat unglaublich viel Energie. Und das ist nicht Mut, auf die Barrikaden zu gehen wahrscheinlich, aber das ist Mut zu leben und Mut, das Leben zu überleben, ohne es auf irgendwelche Einheit zu reduzieren.
Was Worte können. Die belarussische Übersetzerin Irina Herasimowitsch. Nicht blaue, nicht rote Staaten erkennen nur die Vereinigten Staaten, das sagte Joe Biden, als er zur Überwindung der entstandenen Gräben aufrief. Den Auftritt der jungen schwarzen Dichterin Amanda Gorman empfanden viele dabei als historischen Aufbruch. Man soll das vielleicht nicht überbewerten, aber ein starkes, ein ungewohntes, ein glaubhaftes Zeichen war das schon. Beim Neustart der USA könnten Literatur und Kunst eine große Rolle spielen, sagen jetzt viele Schriftsteller. Aber naturgemäß gibt es auch skeptische Stimmen. Denn viele Trump-Anhänger verbinden Kunst und Kultur mit all jenen Ungleichheiten und Benachteiligungen eben durch das gebildete Establishment. Wichtig sei es daher erst einmal, die Bildung für alle US-Bürger zu verbessern, damit nicht der eine Teil wütend auf den anderen ist. Antje Passenheim hat in New York zuversichtliche und misstrauische Stimmen von Schriftstellern eingefangen.
Und plötzlich war sie Hoffnungsträgerin. Mit ihrem Gedicht »The Hill We Climb« beseelte Amanda Gorman bei Joe Bidens Amtseinführung. Die 22 Jahre junge Dichterin und der amerikanische Traum. Gorman mit Bidens Vision. Amerika ist großartig, wenn es nur endlich wieder zusammenhält. Das Gedicht sei ganz okay gewesen, sagt Autor André Assemann dem ARD-Studio New York.
Oh, it was okay.
Doch den hoffnungsvollen Ton der Verse, den teilt er.
I have a lot of hope.
Hoffnung für den Neustart. Selbst wenn Biden nicht mit allem durchkomme, was er wolle, er könne das Ruder rumreißen. Ob der neue Präsident allerdings tatsächlich die Seele des Landes heilen kann, daran zweifelt der Autor des Romans »Ruf mich bei deinem Namen«.
I think that one cannot heal the soul of a country.
Ich glaube, man kann die Seele eines Landes nicht heilen, aber schon indem man sagt, dass man es will, verändert man den Ton für eine Stimmung, in der mehr für dieses Land erreicht werden kann.
Atmosphere, in which more things can get accomplished.
Das Land habe jetzt wieder einen Präsidenten, der die Stellung und die Bedeutung der Kultur erkennt und sie umarme. Wie viel ihm die Literatur allerdings dabei helfen kann, das Land voranzubringen, da sei er skeptisch, sagt Assemann, dessen neue Essaysammlung Homo Irrealis gerade erschienen ist.
I know for a fact that usually
ich weiß mit Sicherheit, dass sich die wirklich guten Künstler dialektisch positionieren, in Opposition zur Mainstream-Kultur.
In Opposition. To the mainstream culture.
Nichtsdestotrotz kenne er einige, die jetzt auf den Zug aufspringen wollten. Das Problem sei nur, sie tendierten fast alle zu den Demokraten.
So that we all sing the same song.
Wir alle singen also dasselbe Lied. Die Frage ist, können wir es gut genug singen, sodass unsere Stimme nicht verloren geht in der Menge der Menschen mit guten Werten?
Of people who have good values.
Todd Strasser alias Morton Rhue holt tief Luft, bevor er im Interview mit dem ARD-Studio New York antwortet.
No one knows if he's going to succeed.
Niemand weiß, ob es Biden tatsächlich gelingt. Der New Yorker bleibt zurückhaltend in der großen Welle der Euphorie.
I think that if he is going to succeed,
will er es schaffen, dann muss er all die verärgerten Trump-Anhänger gewinnen und zeigen, dass er für sie sorgt und ihr Leben verbessern will, medizinisch, finanziell und mit Bildung.
Medically, financially and educationally.
Rhues bekanntestes Jugendbuch »Die Welle« über ein Experiment zur Massenmanipulation fehlt in kaum einer deutschen Schulbibliothek. Die Probleme des Landes hätten lange vor Trump begonnen, sagt der Autor, dessen neuer Roman »The Good War« über Computerspiel und Hassgruppen gerade in den USA erschienen ist.
There is, too much inequity.
Es gibt viel Ungleichheit zwischen Reichen und Armen, zu viel Rassismus, zu viel Wut.
There is too much anger.
Rue sagt, das sei das größte Problem für den neuen Präsidenten.
Trump may be gone.
Trump mag weg sein, aber all die wütenden Menschen sind weiter da.
And that is a problem.
If only we're brave enough to be it.
Amanda Gorman, im Beitrag von Antje Passenheim war das. In den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt jetzt ein Nachruf auf einen Schauspieler, der nicht zu den bekanntesten in Hollywood gehörte, dessen Gesicht aber viele trotzdem kannten.
7 Jahrzehnte dauerte die Schauspielkarriere von Christopher Plummer, wobei die guten Rollen und die Charakterfiguren erst mit zunehmendem Alter kamen, wenn auch eher in den Nebenrollen. 2012 wurde Plummer für seine Darstellung eines Familienvaters, der sich nach mehr als 40 Jahren Ehe als schwul outet, mit dem Oscar ausgezeichnet. Da war er 82 Jahre.
My mother once predicted that I would have to wait to be a very old man before receiving recognition in our profession. She was absolutely right, of course.
Meine Mutter hatte schon prophezeit, dass ich sehr alt werden müsse, um Anerkennung zu bekommen. Und sie hat recht behalten, so Plummer nach der Auszeichnung. 1929 wurde Arthur Christopher Ohm Plummer in Toronto in Kanada geboren, als Urenkel eines kanadischen Premierministers. Er spielte in jungen Jahren zunächst am Broadway und kam Ende der 1950er Jahre zum Film. Bekannt wurde er als Familienvater Trapp, der vor den Nazis fliehen musste. Er spielte danach unter vielen bekannten Regisseuren. Zu einem seiner letzten Filme gehörte Alles Geld der Welt von Ridley Scott. Für seine Rolle als Milliardär John Paul Getty bekam er eine Oscar-Nominierung. Gestern ist Christopher Plummer mit 91 Jahren an den Folgen eines Sturzes gestorben. Der Theaterregisseur Ersan Montag und die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung liegen miteinander im Streit. Wir haben gestern in Kultur heute berichtet. Grund ist der Film, mit dem die Stiftung Montag zur Eröffnung des Dokumentationszentrums beauftragte. Der Regisseur wollte sich darin auch mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Außerdem plante Montag, Teile aus der Rede von Björn Höcke zu verwenden, in der der AfD-Rechtsaußen eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert hatte. Die Vorsitzende der Bundesstiftung, Gundula Bavendam, lehnte Montags Idee ab, wobei der Regisseur gestern im Deutschlandfunk Kultur sagte, er habe sich kompromissbereit gezeigt.
Eine Woche vor Drehbeginn bin ich ihr sogar noch einen Schritt auf sie zugegangen und habe gesagt, wir nehmen diese Rede raus und schreiben stattdessen eine fiktive Rede, die dem ähnlich ist, aber wo die Zuordnung nicht gegeben ist. Und Frau Bavendam hatte dem zugestimmt. Also wir sind wirklich sehr, sehr weit auf die Stiftung zugegangen. Und am Tag darauf kam plötzlich ein Anruf und da hieß es, dass das auch nicht ginge und sie müsse die Performance absagen, wenn wir dieses Themenkomplex nicht komplett raushalten. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist jetzt für uns Zensur. Und wenn Sie das so jetzt tun wollen, dann gehe ich damit an die Öffentlichkeit. Und erst dann lenkte die Stiftung 3 Stunden später ein und sagte, gut, dann können Sie das so machen. Und dann warf sie uns Erpressung vor, was bizarr ist, weil die Erpressung eigentlich von der anderen Seite kam.
Dazu kommt zu Ersan Montag weiter, dass er bislang auf 50.000 Euro Kosten sitzen geblieben sei. Und da sehe er auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters in der Verantwortung, die dem Stiftungsrat vorsitzt.
Dass ich jetzt an die Öffentlichkeit gehe, dazu muss ich ja sagen, das ist ja 2 Monate nach dem Drehabbruch, ist ja auch nur in der Eskalation jetzt stattgefunden, weil die Stiftung bis heute uns die Kosten nicht erstattet hat. Jetzt haben sie uns plötzlich 20.000 Euro an die Anwältin überwiesen, völlig ohne irgendwelche Absprachen, um da anscheinend Fakten zu schaffen. Aber wir sitzen nach wie vor auf den Kosten. Und da finde ich, hat Monika Grütters durchaus die Verantwortung dafür zu sorgen, dass es schleunigst korrigiert wird. Und die setzen denen jetzt eine Frist von 10 Tagen. Und wenn die nicht eingehalten wird, muss ich vor Gericht ziehen und die Stiftung verklagen. Und das werden wir auch tun,
sagte Ersan Montag gestern im Deutschlandfunk Kultur. Die Kulturministerinnen und Kulturminister der Länder legen nach ihrem Treffen gestern einen 3-Stufen-Plan für Öffnung von Kultureinrichtungen vor, der schon am Mittwoch bei den Bund-Länder-Gesprächen diskutiert werden soll. Er sieht vor, die sofortige Öffnung der außerschulischen Bildungsangebote der Kultureinrichtungen und der Musik- und Kunstschulen bei Schulöffnung. Außerdem die Öffnung von Museen, Galerien, Gedenkstätten und Bibliotheken zeitgleich mit dem Einzelhandel. Und Theater, Opern und Konzerthäuser und Kinos sollen den Betrieb wieder aufnehmen dürfen, wenn die Gastronomie wieder öffnet. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, sagte, der Stufenplan sei nur eine Hilfskonstruktion. Eigentlich habe die Öffnung von Kultureinrichtungen nach dem Infektionsschutzgesetz eine höhere verfassungsrechtliche Priorität.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt war das. Die Bundesregierung bremst bei Lockerungen trotz wachsender Unzufriedenheit. Dies ein Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Das war Kultur heute. Michael Köhler wünscht einen guten Abend.